Herzlich willkommen bei einer neuen Folge MTB Vanlife Diaries. In dieser Folge sprechen wir über Schottland aus aktuellem Anlass und außerdem über unsere zuletzt gemachten Mountainbike Vanlife Trips nach Livigno und
in den Bayerischen Wald.
Also viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, dem Bucketride Podcast. Dein Podcast rund um Mountainbiken, Vanlife, Reisen und Camping.
Wir teilen persönliche Erfahrungen, hilfreiche Tipps zu Mountainbike-Regionen, Trails und Übernachtungsplätzen im Camper. Wir sind Claudia
und Roman
von Bucketride. Schön, dass du dabei bist.
Aus aktuellem Anlass, haben wir gesagt, sprechen wir über Schottland. Was ist denn der aktuelle Anlass?
Wir haben vor ein paar Tagen einen neuen Spotguide über Schottland gelauncht. Und zwar unser erster Spotguide, der als Roadtrip konzipiert ist. Das heißt, wir haben die besten Spots aus Schottland, die wir selbst gefahren sind und getestet haben, die uns am allerbesten gefallen hat, die haben wir in einer, ich nenne es mal Collection, zusammengefasst mit Gebirgsdaten, Campspots und so den wichtigsten Infos über Reisen in Schottland mit Mitches und so weiter. Genau. Und das kann man als digitalen Spotguide jetzt bei uns kaufen.
Genau, den kann man im Endeffekt genauso nachfahren von der Reihenfolge her. Man kann natürlich das auch individuell anpassen. Und klar, wir waren mit dem Camper unterwegs, dementsprechend haben wir ein paar Stellplatzempfehlungen, wobei wir tatsächlich kein einziges Mal auf dem Campingplatz oder sowas waren. Das heißt, wir haben jetzt dort in diesem Spotguide auch keine Campingplatzempfehlungen drin, sondern eher Empfehlungen zum Freistehen.
Oder Stellplätze, die erlaubt sind.
Genau.
Bisschen was kosten, aber meistens maximal 10 Pfund.
Aber jetzt trotzdem halt keine großartige Infrastruktur haben wie Toiletten, Duschen, Strom, Wasser etc.
Genau.
Ja.
Also wirklich die Basics. Also wer keinen Bock auf Plan hat, richtig Bock auf Schottland hat, dem ist mit dem Spotguide auf jeden Fall geholfen. Und wir können Schottland wirklich nur empfehlen. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr selber wieder hinfahren, weil es einfach so geil war. Und man kann es schon wirklich als Loam Paradise bezeichnen, oder Roman?
Ja, doch, kann man durchaus. Also wir waren ja in Summe, ich glaube, fast 4 Wochen dann, oder, in Schottland?
Ja, sowas.
Kommt ziemlich genau hin, gell? Ich glaube, so kann man sich auch ganz gut dran orientieren. Also dieser Spotguide, ja, da mit dem kann man schon eben auch ein paar Wochen in Schottland unterwegs sein.
Wenn man nur 2 Wochen Zeit hat, dann sucht man sich halt einfach ein paar Spots davon raus. Aber 2 Wochen sollte man schon mindestens mitbringen, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Gibt's denn irgendwas, was dich jetzt so, woran du denkst, was Konkretes, wenn du jetzt zurückdenkst an Schottland, irgendwas, was dir in den Sinn kommt dazu?
Ja, überraschenderweise viele Fels-Granitplatten, Steine, die hatte ich nicht so erwartet.
Ja, man denkt eigentlich eher so an Matsch.
Genau, Matsch hatten wir eigentlich nie. Wir hatten Loam oder griffigen Granit, aber irgendwie so wirklich Matsch hatten wir, ich sag vielleicht nicht nie, aber sehr wenig.
Auch wenn es regelmäßig geregnet hat, muss man auch dazu sagen. Also wir hatten jetzt nicht keine Trockenphase oder so.
Nee, es hat eigentlich fast jeden Tag mal irgendwie kurz geregnet, aber
oder auch mehrmals kurz.
Der Boden hat es irgendwie immer gut aufgenommen und es hat voll gepasst. Also wir sind eigentlich nie wirklich dreckig geworden. Es war eher so, dass der Regen perfekt war, dass es gerade richtig war.
Mhm, voll.
Also daran denke ich. Woran denkst du? Darf ich noch ein? Es hat zwar überhaupt nichts mit Mountainbiken zu tun.
Nee, muss
aber
ja.
Wir haben so eine Harry Potter Walking Tour in Edinburgh gemacht. Das kommt mir aber auch sofort in den Sinn, weil der Der Dude, der die Tour gemacht hat, der hat das einfach so gelebt. Der war so witzig. Er hatte so einen Umhang und einen Zauberstab und es war einfach spannend, aber auch einfach so witzig.
Und das war die Harry Potter Walking Tour, oder?
Ja, genau.
Hieß die, glaube ich.
Ja.
Also wenn man das so googelt, dann müsste man das eigentlich auch finden. Die hat auch nichts gekostet. Man konnte dann am Ende was spenden, haben wir dann natürlich auch gemacht. Ich glaube, umgerechnet 10 Euro pro Person haben wir gespendet. Kann das sein? So ungefähr. Und das ist ein Tipp, der ist auch gar nicht in dem Spotlight drin, glaube ich. Oder? Die Harry Potter Tour, die ist da gar nicht drin.
Nee, aber sonst kann man sich ja die alten Schottland-Folgen nochmal anhören. Da gibt's auf jeden Fall noch einige Details zu Schottland.
Das müsste ziemlich genau über ein Jahr.
Ja, stimmt. Nee, wir waren im Mai, Juni waren wir.
Ja, also die Folgen aus Mai, Juni 2025, da findet man auf jeden Fall ein bisschen was zu Schottland.
Ah ja, und fällt mir auch gerade noch ein.
Wow.
Bis zum 20. August haben wir noch einen 20% Lounge-Rabatt auf die Spot Guides. Den packen wir mal noch in die Show Notes.
Okay.
Oder?
Den Rabatt?
Den Rabatt, ja.
Den Rabatt,
und
ja, okay.
Den Link zum Spot Guide.
Okay, machen wir. Gut, was mir einfällt, also auch einfach so querbeet. Ich denke immer dann viel an Aberdeenshire, also quasi so die Region, weil ich die ziemlich geil fand, so von den Trails, von der Dichte der Spots. Das fand ich mega cool. Also alle anderen waren auch mega cool, aber irgendwie finde ich so gerade so die Dichte an Trails, die es da gab und Spots, fand ich da recht, an die muss ich mich irgendwie immer zurückerinnern.
Mhm.
Hat mir gut gefallen.
Ja, wenn wir jetzt nochmal fahren würden nächstes Jahr, dann glaube ich, wäre das doch voll schwer zu entscheiden, ob wir Spots nochmal anfahren, weil sie uns einfach so gut gefallen haben, oder ob wir nochmal quasi so die Sachen anfahren, die wir nicht geschafft hatten. Was wäre da so deine Strategie, dein Ansatz?
Ja, also meine Strategie wäre, wie immer, zu versuchen, alles unter einen Hut zu bringen.
Aha.
Ja.
Und wie machst du das?
Ja, das weiß ich auch nicht genau.
Wieder 6 Monate Roadtrip und einfach
sechs Monate
nach
Schottland. Genau.
Okay.
Nein, ich würde mich schon natürlich erstmal an den neuen orientieren. Und ja, wenn sich's halt gut verbinden lässt, dann vielleicht schon auch was Bekanntes nochmal auf dem Weg mit einbauen. Aber Fokus wären schon die neuen Spots erstmal zumindest.
Ja, aber ich glaube, so ein paar Sachen, da könnte ich nicht dran vorbeifahren.
Zum Beispiel?
Verrate ich jetzt.
Ach so,
nicht.
Okay.
Nee, kann ich schon verraten. Also,
du kannst ja mal so.
Also ein
nicht
Trail.
Ganz konkret.
Ja,
oder?
Ich weiß den Trailnamen sowieso nicht, aber tatsächlich war in Glentress, in dem eigentlich ja einen der bekanntesten Spots in Schottland, in Glentress gab es einen Secret Trail in Anführungszeichen.
Der Trail ohne Namen.
Der Trail ohne Namen.
Der hat wirklich keinen Namen. Also, oder? Meinst du den?
Weiß nicht, ob er Namen, keine Ahnung.
Der war ja nicht mal auf Trailfox oder so.
Stimmt, der war nur in der Heatmap,
eben.
Ja. Ja, den würde ich auf jeden Fall gern nochmal fahren.
Mhm.
Und an meinen Favorite Spot in Ballowoods würde ich auf jeden Fall auch nochmal hin.
Ja. Ja, voll. Ich glaube, da kann man auch in der Gegend auch, gibt's noch mehr zu entdecken auch, tatsächlich.
Ja.
Von daher, das Gute an Schottland ist ja, dass die Sachen alle eigentlich dann nicht so weit voneinander entfernt sind. Oder halt einfach dadurch, dass die Dichte der Spots so hoch ist.
Mhm. Also wenn man einmal da ist.
Ja, wenn man einmal da ist, ja, genau. Und wenn man dann einmal durchfährt, dann ist es von Spot zu Spot eigentlich nicht sehr weit.
Ja.
Ja, cool.
Ja, was ist sonst so passiert die letzten Wochen? Ja, wo warst du unterwegs?
Boah, ja, wir waren da tatsächlich viel getrennt unterwegs auch.
Ja, wir brauchen auch mal eine Pause voneinander.
Ja, tatsächlich. So viel Zeit, wie wir miteinander verbringen, da muss man dann auch ab und zu mal sein Ding machen. Ja, ich war relativ spontan, bin ich nach Livigno gefahren. Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Bestimmt, wann waren wir das letzte Mal dort? Weißt du, wann das war? Wo ihr da diese...
Ich glaube 2020? Nee, stimmt. Wo ich habe ja mal so ein Mini-Alpen-Cross gemacht, da waren wir mal, da war eine Nacht dann in Livigno. Das war 2022, glaube ich, war das.
Ja. Okay. 22. Ja, krass, ist aber halt auch schon 4 Jahre her, gell? Brutal.
Mhm.
Ja, und da warst du ja in Livigno gar nicht fahren, aber ich, weil ich quasi ja Begleitfahrzeug gemacht habe und ich war dann, während ihr da die, wie sagt man das, diese Mehrtagestour gemacht habt, habe ich mit einem Spezel Vanhopping gemacht und die Unterkunft quasi immer wieder an den neuen Spot gefahren und tagsüber aber halt dann Trails gefahren und in Livigno eben ein Tag oder 2 Tage? Weiß gar nicht.
Ich glaube sogar.
Sogar 2, ne?
2, ja.
Ja. Ja, war auf jeden Fall mega. Hat mir richtig gut gefallen. Also Livigno hat mir eigentlich schon immer gut gefallen. Aber ich habe dieses Mal auch wieder gemerkt, also es ist ja schon ein Bikepark. Ein klassischer Bikepark, kann man so sagen. Aber dafür gefällt er mir sehr gut. Also ich bin ja nicht so der krasseste Bikepark-Shredder, aber
das sah aber anders aus.
Das sah anders Videos aus, ja. Es hat sich ja auch anders angefühlt. Nee, ich finde aber, dass Livigno einfach so viel verschiedene Facetten zu bieten hat. Von Flowtrails über Jumplines bis hin zu technischen Singletrails beziehungsweise Downhill-Strecken. Und ja, das hat mir halt echt gut gefallen irgendwie, dass man das so cool miteinander kombinieren konnte. Das hatte zwar mal wieder, und das war jetzt für mich auch nichts Neues in Livigno, eine Weile gedauert, bis man sich wieder so zurechtgefunden hat. Also es hat sich zwar eigentlich nichts geändert, großartig, an dem Bikepark und an den Strecken. Also ich glaube, es gibt mehr oder weniger immer noch die gleichen wie vor ein paar Jahren. Klar haben sich vielleicht Kleinigkeiten geändert, aber so grundsätzlich ist es immer noch alles ähnlich, aber bis man mal wieder so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen hat, wie kombiniert man welche Strecken irgendwie am besten und wo geht welcher Abzweiger hin, das musste man sich erstmal wieder so ein bisschen erarbeiten quasi.
Mhm.
Und dann nach, ja, ich sag mal, wenn man sich Mühe gibt, hat man das nach einem halben Tag auch wieder präsent und kennt sich wieder aus und dann kann man so die Kombinationen ziemlich gut kombinieren.
Und musstest du dich auch an die Strecken gewöhnen oder eher einfach nur so von der Orientierung her?
An die Strecken gewöhnen, inwiefern meinst du?
Ja, keine Ahnung, vom Untergrund oder Charakter oder...
Nee, also was ich gewöhnungsbedürftig fand, die haben oben die erste Kurve oder eine der ersten Kurven auf der Flow-Strecke haben die mit einem Rasensprenkler immer bewässert, weil der so nass, weil der so trocken geworden ist, so staubig, und dann haben die den quasi immer bewässert in der Früh. Und dann ist man da quasi, ist mal eine Kurve gefahren und war direkt voller Matsch quasi. Manchmal konnte man sich, wenn man es gut getimed hat, dann so unten drunter durchducken. Ja, das war dann wie so eine, beim Surfen, so eine Barrel.
Bist du schon mal eine Barrel gesurft?
Nee, aber so stelle ich es mir vor. So stelle ich es mir vor.
Aha.
Genau. Nee, aber also gewöhnen an die Strecken, an den Untergrund, jetzt eigentlich nicht, nee. War es schon recht trocken und staubig. Aber es ging gut.
Warst du auf beiden Seiten?
Ich war auf beiden Seiten, ja.
Also es gibt ja den die Livigno Modolino Bikepark Seite und die Carosello 2000 Seite, oder?
3000.
3000, Entschuldigung.
3000 sogar. Ja, da war ich auch, oder wir waren da auch einen Tag lang und haben das da drüben nochmal ausgecheckt. Und ja, das kann man mal machen. Das ist halt, drüben ist schon eher, also die Modolino Bikepark Seite ist schon die coolere Seite und da, wo man einfach mehr machen kann, mehr Optionen hat. Auf der anderen Seite, auf der Carosello 3000 Seite, finde ich, die ist halt super, auch für Familien zum Beispiel. Also da hast du deutlich mehr so flachere Flow-Trails und die sind zum Teil dann schon auch sehr flach und sehr lang und bisschen langweilig und zieht sich halt dann. Das Gelände da auf der Seite ist auch alles sehr offen, da ist eigentlich kein Wald. Und was ist dort drüben? Also in Summe, finde ich, gibt's auf der Seite zwei coole Trails. Der eine ist auch so eine Art Floor Trail mit so Sprüngen drin, der eigentlich ganz, ganz cool ist und irgendwie Spaß macht, finde ich. Und der andere ist dieser, wie hieß der nochmal? The Bomb, genau, so ein schwarzer. Das ist ein schwarzer, natürlicher Trail, der zum Teil schon auch echt sehr verblockt ist zwischendurch, also so Geröllfeld im Endeffekt hat, wo man durch muss und dann enge, felsige Spitzkehren mit Stufen drin und so weiter. Also schon erst ein schwarzer Trail und anspruchsvoll, aber auch irgendwie cool. Aber ich sag mal so, wenn du den jetzt ein-, zweimal gemacht hast, dann ist auch gut. Und diesen Flowtrail mit den Sprüngen, den kann man auch ein-, zweimal fahren. Ja, und der Rest ist eigentlich halt dann auch viel hin und her traversieren, weil sich dieses ganze Gebiet auf der Seite über einen relativ breiten Hang erstreckt mit zwei, flankiert quasi von zwei Bergbahnen, also eine Gondel ganz links, das ist die Carosello 3000 und eine Gondel ganz rechts, die geht dann auch mehr aus dem Ort Livigno hoch, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber im Endeffekt diese zwei Bergbahnen flankieren quasi dieses Trailgebiet und dazwischen sind die ganzen Strecken. Ja, und dann zieht sich das halt, wenn man quasi von der einen zur anderen Bahn und wieder zurück muss und ja, also kann man mal machen, aber letztendlich würde ich mich jetzt, wo ich es auch wieder kenne und wenn man auch mit Leuten unterwegs ist, die beide Seiten kennen und auch eher sagen, okay, eigentlich lohnt sich Modolino mehr, würde ich mich dann auf Modolino konzentrieren, weil, und jetzt kommen wir zu den Tickets, es gibt unterschiedliche Tickets. Es gibt ein Ticket, was nur für Modolino gilt, für den Bikepark, und es gibt ein Ticket, was beide Seiten beinhaltet. Und das Modolino-Ticket kostet für 3 Tage irgendwas mit 80 Euro.
Echt so wenig?
Ja, ist echt überschaubar, echt relativ günstig.
Mhm.
Und das Ticket für beide Seiten kostet dann für alle 3 Tage 105 Euro oder so.
Oh, krass. Okay, so im Vergleich.
Ist echt okay, ja.
Dann kann man noch billiger tanken.
Kann man auch billiger tanken, richtig billig getankt.
Für
Was?
Für 1,50. Richtig billig.
Ja, genau. Ja, genau, für 1,50 ungefähr. 1,53, glaube ich, waren es.
Wow.
Genau, und also es sind halt 20 Euro Unterschied, ob du jetzt 3 Tageskarte Modolino oder 3 Tageskarte für alles inklusive kaufst. Das war immer noch günstiger, wie jetzt zu sagen, man macht 2 Tage Modolino und dann nochmal einen extra Tag nur drüben. Das wäre dann in Summe ein paar Euro teurer gewesen. Deswegen haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir halt gleich das 3-Tages-Ticket für beide Seiten. Aber eben so rückblickend betrachtet, wenn man es dann kennt und ich jetzt direkt nochmal hinfahren würde, dann würde ich sagen, nee, also Modolino, das reicht.
Okay. Und was war auf der Modolino-Seite, was war so dein Highlight oder dein Favorite Trail oder Trail-Kombi?
Das ist eine gute Frage. Also oben ist man so ein bisschen eingeschränkt, von der Auswahl, weil du kannst entweder ja so ein Flowtrail von der Gondelstation mehr oder weniger direkt Falllinie runterfahren. Der heißt EAS 23. Dann, was denn?
Dein Handy klingelt.
Ja, was soll ich machen?
Aufmachen.
Soll ich jetzt echt, das hört man doch. So, ich muss jetzt mal kurz hier mein Handy ausmachen, weil sonst gibt's Ärger. So. Gut. Also. Wo war ich?
Bei dem Flowtrail, der von oben runtergeht.
Das ist dieser EAS 23, heißt der. Dann gäbe es die andere Option, was auch ein Flowtrail ist, der führt so ein bisschen über diese Slopestyle-Area und dann ein bisschen weiter rüber. Der heißt auch Flowline, glaube ich. Und dann gäbe es halt noch den Downhill-Track, der von oben, also der Downhill DH 2005 heißt der. Der war nämlich 2005 bei der Downhill-Weltmeisterschaft, war das nämlich die Strecke, deswegen heißt er so. Das wäre quasi die noch eine andere Option, die man fahren kann, um zur, man muss es sich so vorstellen, es sind im Endeffekt, ist es so ein bisschen zweigeteilt, der Berg. Du hast so den oberen Teil, der führt dann letztendlich über die Trails bis zu so einer Unterführung. Es gibt im Endeffekt eine große Straße letztendlich, die den Berg hochführt und die kreuzt sozusagen den Bikepark so in der Hälfte ungefähr, kann man sagen. Und eben alles, was da drüber ist, ist so ein Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt's quasi noch diesen unteren Teil von der Straße bis runter. Und die spannenderen Strecken, finde ich, sind alle eher im unteren Teil.
Aber man muss immer ganz hochfahren.
Ja, ja. Es gibt ja keine Mittelstation. Okay. Man muss quasi ganz hochfahren. Und ja, deswegen ist man halt oben so ein bisschen, finde ich, ist man immer so ein bisschen, ja, fährt man eigentlich oft so das Gleiche. Wie gesagt, einmal EAS 23, die Flowline über diese Slopestyle-Geschichte da und so weiter. Was alles ganz cool ist und Spaß macht, aber es wiederholt sich halt immer wieder. Und dann gibt's eben noch diesen DH 2005, der aber im oberen Teil jetzt schon auch ja eher grob ist und jetzt auch nicht so besonders super schön zu fahren ist.
Ist halt alt, oder?
Ist oldschool, ja. Ist genauso alt, wie er klingt. Und er ist auch so ein bisschen oldschool vom Charakter her. Und klar, dann gibt's noch diese SIG 58 oder 58 SIG oder wie auch immer. Das ist im oberen Teil, oder in Summe ist es eine schon ordentliche Jump Trail. Und im oberen Teil sind die Jumps schon auch richtig groß und richtig steile Absprünge. Zu steil und zu groß für mich und für uns, für die Gruppe, die jetzt mit der ich da war. Dementsprechend war das jetzt auch keine Option, die zu fahren. Deswegen, ja, schränkt sich die Auswahl da oben so ein bisschen. Genau.
Aber ich wollte ja jetzt wissen, was dein Highlight war und nicht welche einzelnen Trails es in den ganzen Bike.
Ich weiß, das war jetzt so ein bisschen die Herleitung, weil im oberen Teil gibt es jetzt nicht so ein richtiges Highlight für mich.
Okay, welchen Weg hast du da meistens genommen?
Oben habe ich meistens die Flowline genommen, weil da einfach zwischendurch, weil es ein bisschen abwechslungsreicher ist und einfach ein bisschen mehr noch Sprünge und dann eine Tableline und dann die eine oder anderen Varianten mit Gaps und so weiter dann noch drin sind. Und diese EAS 23 halt einfach Kurve an Kurve ist. Natürlich hat die dazwischen auch so ein paar Jumps und so, aber irgendwie ist sie halt nicht so abwechslungsreich. Genau.
Und unten?
Und unten, da kommen wir jetzt, ne, dazu. Also finde ich eigentlich unten, also entweder diese SIG 58 finde ich eigentlich ziemlich cool.
Die zu groß war.
Oben ist die so groß. Ach so. Und unten sind die Jumps kleiner und auch ein bisschen mehr mit natürlichen Features einfach auch drin, also mit Wurzeln und Zeug. Also hat einfach so ein bisschen einen abwechslungsreicheren Charakter.
Mhm.
Also die fand ich eigentlich schon ganz cool. Oder was war da noch? Dann gibt's noch Planet. Planet finde ich auch ziemlich cool. Ist auch eine.
Klingt irgendwie nach Dschungel.
Ja, ist auch so ein bisschen dschungelmäßig oder okay. Was heißt dschungelmäßig? Es ist einfach Single-Trail-Charakter, ist ein bisschen schmaler vom Trail her. Und ganz unten ist so ein ganz frisches, lohmiges Stück auch noch drin gewesen. Das finde ich ganz cool. Und dann gibt's noch den Stoner, die Nummer 9. Der ist auch eher so Single-Trail-Charakter, auch nicht allzu schwer. Den kann eigentlich auch fast jeder fahren. Er ist relativ schnell zum Teil, macht aber auf jeden Fall auch Bock, ist aber schon auch relativ ausgefahren, weil den halt viele fahren. Mhm. Und eine Kombi, die mir auch noch eben besonders gut gefallen hat, ist, man fährt quasi dann eben ab dieser Brücke, Unterführung, wo man durchfährt und wo quasi der zweite Teil des Bergs unten losgeht, fährt man kurz in den Transfer rein, dann Chemical Water, dann auf die 23 direkt abzweigen und dann in der Verlängerung auf die Black Eye.
Okay, genau. Habt ihr es euch gemerkt?
Das finde ich auch eine ziemlich coole Kombination. Die ist, glaube ich, auch, also Black Eye ist als Double Black Diamond ausgeschrieben, was zur Folge hat, dass den, glaube ich, relativ wenig Leute dann fahren oder halt nicht so viele wie die anderen Strecken. Ich den jetzt aber nicht so Double Black Diamond finde. Also das ist halt ein natürlicher Trail und der hat schon so ein bisschen Fels und enge Kurve auch mit drin und so weiter und so fort und auch mal ein bisschen steil zwischendurch. Es ist auch so ein Step-Down-Gap Sprung drinnen, den man aber umfahren kann über eine technische Single-Trail-Variante. Aber ja, es ist alles letztendlich fahrbar. Ich habe gedacht, kommt jetzt sonst irgendwie was. Mhm. Aber das war eigentlich cool. Genau. Und es hat eben zur Folge, dass der jetzt auch nicht so krass ausgefahren ist. Mhm. Genau. Und im unteren Teil bin ich ganz oft die Woodline gefahren. Das ist da, wo letztendlich die ganzen Strecken so wieder ein bisschen zusammenkommen, bevor man dann wieder zum Lift rollt. Mhm. Da gibt's mehrere Optionen mit einer North Shore Line und dies, das, hoppala. Und da gibt's eben diese Woodline, wo man auch, die auch so North Shore Elemente hat, wo man über so ein Boner, also quasi so ein Holz, kleine Holzrampe auf ein North Shore drauf hüpft und von diesem North Shore dann wieder runter hüpft und dann noch einen Gapsprung hat. Und das habe ich dann eigentlich fast immer gemacht im unteren Teil.
Okay. So,
also diese Kombi, einen von den gerade genannten Varianten und dann unten die Woodline.
Ja. Alright. Und wie steht's um das Thema Campen, Parken?
Ja.
Also Parken?
Ja, das ist
AKA.
So. Ja. Also früher gab's einen Parkplatz, der war direkt an der, mehr oder weniger an der Gondel. Den gibt's irgendwie aktuell nicht mehr oder seit Olympia, war ja letztes Jahr dort Olympia, ist dieser Parkplatz im Endeffekt quasi Baustelle. Die Fläche, die gibt's noch, aber irgendwie ist die abgesperrt, also man kann da nicht mehr parken. Jetzt gibt's einen anderen Parkplatz, der ist auch nicht weit weg von der Bahn. Da steht ganz groß Campen verboten, da stehen ganz viele Camper. Und übernachten auch dort. Also es wird dort offensichtlich geduldet. Also es ist wirklich zu Fuß 3 Minuten von der Bahn entfernt. Mhm. Man darf wahrscheinlich oder mit Sicherheit, es hat auch keiner gemacht, irgendwie Tische und so weiter draußen haben. Also so offensichtlich campen mit seinem ganzen Graffel draußen. Das ist dort wohl, wird halt nicht zelebriert. Was vielleicht auch dazu führt, dass es dort geduldet wird, dass man da übernachtet.
Also man darf parken.
Man darf parken über Nacht.
Okay.
Genau.
Sehr gut.
Kostenlos auch, tatsächlich.
Ach krass.
Ja.
Okay, ja, das ist cool.
Und ansonsten gibt's halt so ein paar Campingplätze, in Anführungsstrichen. Also es sind offizielle Campingplätze, die haben aber eher den Charakter von Stellplätzen. Also man steht da schon sehr dicht an dicht. Und hat relativ wenig Platz für sich, hat halt ja direkt immer den Nachbarn nebendran stehen und es hat jetzt nicht keinen besonders schönen Flair oder so. Also die Campingplätze da, es gibt glaube ich 2 oder 3 Stück, sind nicht so besonders einladen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt's noch einen Stellplatz, der ist oben am Bikepark, also wenn man fast ganz oben eigentlich, wenn man quasi von oben die Flowline fährt und dann, bevor man dann den zweiten Teil, den unteren Teil des Bikeparks erreicht sozusagen, nach rechts abzweigt, da ist nochmal so ein Plateau und da gibt's noch einen Stellplatz, der kostet, glaube 15 Euro. Und da, also es ist ein offizieller Stellplatz, da hat man aber nichts, also auch keine Duschen und Toiletten und so. Was man aber machen kann, man kann eben unten am Bikepark in dem Gebäude, da gibt's Duschen, da kann man, ich glaube, sogar auch kostenlos duschen.
Mhm.
Genau das.
Kann man richtigen Low-Budget-Urlaub in Livigno machen.
Tatsächlich kann man das machen, ja. Also ich habe dann auch Leute getroffen, die sind dann quasi mit ihrem ganzen, mit ihrem Duschzeug, mit den Duschponchos, sind die dann nochmal mit dem Bike runtergefahren, haben dann da geduscht und sind dann mit der Bahn wieder raufgefahren, um dann zum Camper wieder zurückzufahren.
Wirklich?
Kurz vor Feierabend, ja.
Okay, ja.
Genau.
Clever. Und wichtigste Frage.
Ja.
Also wahrscheinlich weißt du die Antwort nicht.
Oh Gott, stellst du wieder komplizierte Fragen.
Nee. Was ist aus dem Schnaps-Italiener geworden?
Ja.
Und wer war der Schnaps-Italiener?
Das sind, wie sagt man?
Traurige Fragen.
Nee, ich wollte auch sagen, das sind so ja, Gerüchte und Mythen von Livigno. Der Schnaps-Italiener. Ich weiß nicht, wer er persönlich war, aber der Schnaps-Italiener war eine gastronomische Lokalität, wo man, die war immer relativ gut besucht, war direkt im Zentrum von Livigno, mehr oder weniger da an der Hauptstraße. Und man konnte da nicht reservieren, man musste da einfach hingehen. Und nachdem da immer relativ viel los war, musste man halt auch ja immer etwas auf dem Tisch warten. In der Wartezeit hat man dann aber Aperitif bekommen, also man konnte sich letztendlich an der Bar, an der Theke, sich seine Aperitivos selber zusammenmischen und auch nicht bezahlen, also die waren quasi kostenlos. Und hat einem die Wartezeit versüßt, ja. und ja, dann stand man halt eben entweder vor der Tür oder am Tresen und hat halt da seine Aperitivos geschlürft, bis man dann den Tisch zugewiesen bekommen hat. Und dann nach dem Essen war es dann so, da kam dann quasi die Bedienung oder der Chef mit einem Tablett oder manchmal auch zwei Tabletts voll mit verschiedenen Likören und Schnäpsen und hat es auf den Tisch gestellt, so nach dem Motto, ja, bedient euch, trinkt so viel ihr wollt. Das war quasi dann so, ja, wie es halt eigentlich üblich ist, dass man nach dem Essen nochmal so eine Runde Limoncello oder so aufs Haus bekommt, hat man da im Endeffekt zwei Tabletts Schnäpse noch aufs Haus bekommen und konnte sich da irgendwie noch ein bisschen bedienen, wenn es vorher noch nicht gereicht hat.
Die Pizza war richtig gut
und man hat letztendlich immer, egal wie viel man gegessen oder getrunken hat, letztendlich hat man immer 20 Euro pro Person bezahlt. Das war eigentlich immer so, ja, also 20 Euro passt.
Ja. Und ist dann so reingegangen, ja, ich würde gerne zahlen, aber wie viele wart ihr? Ja, 6. Ah ja, so 20 Euro pro Person.
Ja. Und warum es den nicht mehr gibt, ja, man kann jetzt nur spekulieren. Vielleicht hat er zu viele Schnäpse rausgegeben. Vielleicht zu wenig Geld verlangt. Vielleicht hat er selber zu viel Schnäpse getrunken. Leider habe ich keine näheren Informationen.
Außer, dass er nicht mehr da war.
Er war nicht mehr da, nee.
Wir waren so traurig.
Wir waren da, wo er war, früher. In der Hoffnung, dass da noch irgendwie was ist.
Dramatisch.
Aber ja,
sehr dramatisch.
Sehr dramatisch.
Also wenn das jemand weiß, wo der hin ist, verratet es uns. Vielleicht ist
wenn
er
jetzt wenn anderen. Er zuhört, der Schnaps-Italiener, dann sag uns doch bitte, wo du
bist. Wir wissen nicht mal den Namen von dem.
Doch, ich habe es rausgefunden.
Wer schon mal da war, der weiß einfach, wer gemeint ist.
Der Name von dem Restaurant war nämlich auch irgendwie kompliziert, heißt irgendwie Beidalgett. Also es spricht man bestimmt anders, aber man schreibt es Beid, also B-A-I-T, dann D-A-L, neues Wort, Dal und Get, also G-H-E-T oder so ähnlich.
Okay, vielleicht, also wer Infos hat, verratet ja uns.
Aber es gibt Gott sei Dank auch genug Alternativen noch. Und wir waren tatsächlich, also die Pizza, die mich am meisten überzeugt hat, war tatsächlich bei der Bergstation, Talstation vom Carosello 3000, ist so ein ja Hotel und Restaurant. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, aber das ist quasi direkt an der Talstation mit einer großen Sonnenterrasse. Und da hatten wir mittags dann eine Pizza bestellt. Die war so lecker, dass wir gleich nochmal eine zweite bestellt haben dann.
Mittags oder abends?
Nee, mittags.
Also, okay, jeder ja nochmal eine zweite.
Nein, also einer hatte eine Pizza bestellt, der Steffen.
Ach so.
Und dann sah die so gut aus, dass wir dann für die ganze Gruppe nochmal eine Pizza bestellt haben und die dann so aufgeteilt haben.
Okay.
Aber schön. Der andere hat den Burger, der war auch richtig gut.
Also ist das der Geheimtipp in Livigno?
Ja, also wenn man tatsächlich zum Carosello 3000 fährt, weil man sich diese Trails unbedingt angucken möchte, dann lohnt es sich, auch in der Talstation sich da eine Mittagspause zu machen.
Ja. Okay.
Genau.
Cool, ja. Also ich sehe schon, du bist auf jeden Fall begeistert von Livigno.
Ja.
War die letzten Male irgendwie nicht so krass? Also ist jetzt ja auch schon wieder...
Bei mir?
Ja.
Ja gut, ich habe mich ja schon auch weiterentwickelt.
Inwiefern?
Und fahrerisch.
Ach so.
Und konnte natürlich schon auch mit den ein oder anderen Sprüngen etwas mehr anfangen, als vielleicht vor 4 Jahren.
Mhm.
Also da wäre ich jetzt das eine oder andere vielleicht nicht gesprungen. Und ja klar, dann wird natürlich auch die Auswahl an Strecken wird halt weniger.
Mhm.
Weil klar, es ist halt Bikepark und natürlich ist es zum Teil relativ sprunglastig. Aber wenn man da so ein bisschen drin ist und auch ein bisschen Bock drauf hat, dann ja, dann kann man das auf jeden Fall, kann man da viel machen. Ja, und das hat mir halt eben auch getaugt, dass ich dann da so ein bisschen auch bei diesen Drops da, diese Slopestyle-Zone, wo ich dann eben tatsächlich diesen großen Drop auch gesprungen bin, wo ich mir früher immer dachte, boah, das ist ja verrückt. habe ich diesmal irgendwie einfach gefühlt und gemacht und danach kam dann eben dieses, wie heißt das Ding? Whale Tail heißt es so? Oder?
Keine Ahnung.
Wo man halt quasi so drauf springt und dann ist das so eine gewellte, geschwungene North Shore Holzkonstruktion. Springst du drauf und auf der anderen Seite geht es wieder hoch und dann springst du da wieder runter. Ja, und hat mir irgendwie auch Bock gemacht, weil ich dieses Jahr einfach auch so ein bisschen mehr oder ein bisschen besser in dieses Sprungthema reingekommen bin wieder.
Mhm.
Wahrscheinlich auch dank des Jaspers. Grüße gehen raus. Dadurch, dass ich mit ihm frühzeitig auch hier am Sommerberg war und da so ein bisschen die Sprünge wieder machen konnte, Sicherheit bekommen habe, dieses Road Gap eben da am Sommerberg auch endlich mal abhaken konnte. Das hat mir alles viel Sicherheit gegeben und auch dafür gesorgt, dass ich die Sachen besser einschätzen kann und mich auch da besser einschätzen kann. Und dann einfach auch weiß, dass ich das letztendlich technisch kann und das dann eben dementsprechend in der Regel dann auch richtig einschätze. Und ja, so habe ich einfach mehr Möglichkeiten dann ja auch. Ja.
Cool. Danke Jasper, Roman ist heil wiedergekommen.
Ja.
Und du musstest ja hier mit unserem, ich nenne es jetzt mal Zweitcamper.
Ja, stimmt.
Dem kleinen.
Ja, du hast dir den großen geschnappt und ich musste mit diesem kleinen Ding da losziehen hier.
Mit dem kleinen Ding, mit der Gretel.
Ja.
Die ist super.
Kredl ist super.
Die hat einen mega coolen Ausbau von Vanfittery.
Mhm.
Das sind so Möbelmodule, die man sich selber so ein bisschen auch zusammenstellen kann.
Ja.
Wie ging's mit der Gretel? War
ja
schon lange nicht mehr unterwegs.
Stimmt, schon lange nicht mehr mit der Gretel unterwegs gewesen. Hat sehr gut gepasst. Man muss dazu sagen, die Gruppe, die Crew, die ich vor Ort getroffen habe, ich kannte ja bisher auch vorher nur einen von denen. Alle anderen habe ich vor Ort kennengelernt, was übrigens auch eine ziemlich coole Geschichte war, einfach ein paar neue Leute mal auch wieder kennenlernen und also die waren auch wirklich super, super nett und entspannt und es hat gleich sehr gut gepasst vom Vibe her. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut getaugt, da einfach mal wieder, ja, so ein bisschen was Neues, frischen Wind zu haben und so. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und die waren in der Unterkunft drin. Dementsprechend war ich jetzt sowieso nicht so viel im Bus. Das heißt, ich habe letztendlich halt dort gepennt und tagsüber waren wir gemeinsam biken. Abends war ich dann noch auf ein Bierchen bei denen und wir waren dann im Restaurant und so weiter und so fort. Und die waren dann noch Party machen. Ich konnte mich da Gott sei Dank dann rechtzeitig abseilen wieder. Aber bin dann letztendlich auch wieder nur zum Schlafen im Bus gegangen. Also
ja. Deswegen
habe ich auch nicht viel gebraucht.
Okay, ja. Also hat's.
Und das Wetter war gut, also von daher hat's gut gepasst, ja.
Ja, ich war mit dem großen Van Frappe unterwegs, weil ich hatte irgendwie viele Termine und viele Dinge, die ich mitnehmen musste. Und genau, deswegen war das irgendwie praktischer.
Ja.
Und ich habe quasi einen Roadtrip durch den Bayerischen Wald gemacht.
Eigentlich mehrere Roadtrips
genau.
Durch den Bayerischen Wald.
Ja, ich bin erstmal zum Geißkopf, habe da eine Nacht gepennt und so ein, wie sagt man, Remote Work. Bike-Tag am Geißkopf eingelegt. Ich fand's mal wieder richtig nice, mal 1, 2, 3 Nächte so allein im Van und überhaupt mal so ganz allein irgendwo zu sein.
Mhm.
Kommt jetzt ja bei uns hier auch nicht so oft vor. Wir wohnen noch mit anderen Leuten zusammen. Wir sind viel zusammen unterwegs. Wir sind viel unter Menschen beruflich. Von dem her habe ich das extrem gefeiert, einfach mal wieder so ein paar Tage für mich zu haben. Wobei ich dann ja auch immer wieder Termine mit anderen Menschen hatte, aber genau, also ein Tag Work-Ride-Balance am Geißkopf. Dann halt musste ich einen Tag arbeiten in Passau. Da bin ich wieder nach Bodenmais, war da wandern am kleinen Aber. Dann wollte ich zu dem Bikepark Aber am Abend.
Aber?
Da bin ich auch hoch und habe dann festgestellt, dass die Gravity Card da gar nicht gilt. Dann bin ich wieder runter zum Geißkopf, weil ich am nächsten Tag nur 2 Stunden Zeit hatte und mir dann irgendwie für 2 Stunden auch kein Ticket kaufen wollte. Also Ausblick ist schön da oben aus dem Camper. Mehr kann ich leider nicht sagen. Bin dann nochmal zum Geißkopf und dann in die Schnitzmühle am nächsten Tag. Das ist so ein Campingplatz in Viechtach, direkt am Regen. Der ist schon groß und ist richtig cool. Aber da war auch echt viel los. Also da war echt komplett voll eigentlich. Ist ja auch klar, Sommerferien. Und da haben wir dann, also ich mit meiner Family, eine Kanutour auf dem Regen gemacht. Also was ganz anderes. Aber das war auch ziemlich, ziemlich schön, muss ich sagen. Der Bayerische Wald da wird ja auch immer als Bayerisch-Kanada bezeichnet. Und jetzt weiß ich auch wirklich, warum. Weil wenn man da so auf dem Regen rumschippert, Da kommt weit und breit einfach nichts. Da ist nur Natur. Es sieht so schön aus. Es ist richtig idyllisch. Es hat mir richtig gut gefallen.
Cool.
Hätte dir auch gefallen, glaube ich.
Ja, ich war da ja auch schon mal.
Am Regen?
Also am Regen.
Ach so?
Fahren.
Ach so? Wusste ich gar nicht.
Doch, bei Jans Geburtstag da vor ein paar Jahren, wo wir dann noch evakuiert worden sind auf diesem Campingplatz, weil es so plötzlich so Starkregen gegeben hat und Unwetter. Und dieser Campingplatz, der zum Teil auf einer Art Halbinsel liegt, kann man sagen, also eine Halbinsel am Regen. Und wenn der Wasserstand vom Fluss dann ja extrem schnell stark steigt, dann ist dieser Bereich des Platzes quasi überflutet. Und so war das dann. Und dann mussten wir quasi diesen Bereich verlassen, wurden dann evakuiert aufs Festland, in Anführungsstrichen.
Ja, daran erinnere ich mich, da habe ich halt nachts irgendwie.
Du warst ja nicht da.
Ich war ja nicht dabei, genau. Ich habe dann halt nachts irgendwie Anrufe und Nachrichten bekommen. Naja, egal. Aber ich wusste nicht, dass ihr da auch Kanu fahren
doch,
wart.
Doch, wir waren da auch Kanu fahren, dann so ein bisschen auf dem Regen.
Mhm.
Also, es war auch nicht, ich weiß gar nicht mehr wie lang, es war jetzt auch nicht keine große Tour oder so, aber ja.
Ach so, ja, wir waren da schon so ein paar Stunden unterwegs.
Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ist auch schon so lange her.
Ja, ja, genau. Ja, recht viel spektakulärer war mein Roadtrip durch den Bayerischen Wald auch nicht. Kann da jetzt nicht so viel drüber erzählen wie du über Livigno.
Ja, macht ja nichts. Du hast ja eh vor einer Weile auch schon über den Geistkopf erzählt. Du warst ja vor kurzem auch schon mal da.
Vor kurzem im April.
War das, ist das schon so lange her?
Ja.
Ja, die Zeit vergeht halt auch. Ja, gut. Vor ein paar Folgen halt.
Ja, genau. Ja. Ungefähr vor drei.
Ja, gut.
Ja, nee.
Ja, so ist das halt.
Der Bikepark Aber müssen wir mal noch auschecken bei Gelegenheit.
Irgendwann machen wir das.
Ja, und am kleinen Aber gibt es auch eine richtig coole Mountainbike-Tour.
Mhm.
Die können wir jetzt... haben wir nicht über unseren Aber-Spotguide auch, Bayerischen Wald-Spotguide geredet mal letztens?
Ja, es war, glaube ich, auch im April dann.
Nee, das war später. Der ist ja erst im Juni, glaube ich, rausgekommen. Da haben wir wahrscheinlich mal drüber geredet. Den gibt es immer noch kostenlos zum Download auf unserer Website.
Also wenn man mal reingucken will in so einen Spotguide, um mal ein Gefühl zu kriegen, wie der aufgebaut ist, was es da so grob für Informationen dort zu finden gibt, dann kann man sich den Bayerischer Wald Spotguide kostenlos als Test quasi mal runterladen.
Genau, das sind natürlich jetzt keine Secret Trails Tipps oder sonstiges drin, weil das in Kooperation mit dem Tourismus Aberland entstanden ist. Da kommt man jetzt natürlich keine Geheimtipps reinpacken. Aber um einfach mal zu sehen, was es in der Region so gibt, offizielles meist, und wie die Spotguides aufgebaut sind.
Dafür ist es ganz gut. Ist gut genug, genau. Ja, cool. Und jetzt geht's nämlich tatsächlich auch schon bald los wieder.
Ja, wir müssen jetzt am Schluss machen, weil wir müssen packen.
Ja.
Packen.
Nicht nur packen, wir müssen auch montieren.
Wir müssen auch montieren, wir müssen noch Räder fertig machen. Ja, puh.
Ja.
Geht euch das auch immer so? Bevor ihr los wollt, fallen euch noch 1000 Sachen ein und man verschätzt sich dann doch immer irgendwie ein bisschen.
Ja, also mir geht's auch so.
Ja. Ich glaube, ich bin da eher noch die Realistin von uns beiden.
Ja. Deswegen haben wir gesagt, dass wir nicht heute losfahren, sondern morgen hoffentlich.
Schauen wir mal.
Ja, wäre schon gut.
Wir probieren es. Ja, du musst jetzt noch den Podcast hochladen für morgen früh.
Ja, das mache ich dann später, glaube ich.
Heute Nacht.
Ja. Nee, also wo geht's hin? Ja, wir fahren Richtung Schweiz erstmal kurz. Machen hoffentlich, wenn alles klappt, einen Tag in Chur Arosa Lenzerheide. Und dann direkt weiter nach Flims-Lachs. Da treffen wir noch ein paar Bekannte und Verwandte.
Und Freunde.
Und Freunde, genau. Und dann geht es eigentlich weiter Richtung Frankreich letztendlich.
Vielleicht machen wir noch eins zu einem Stopps im Wallis oder so.
Genau, ich meine Richtung Frankreich. Wir fahren dann quasi in die Richtung und auf dem Weg dorthin machen wir vielleicht noch den einen oder anderen Zwischenstopp. Aber letztendlich wollen wir dann in die französischen Alpen, also in die Westalpen. Und wohin genau, gibt es jetzt noch keine ganz konkreten Pläne. Also ich würde eben auch nochmal in Richtung Briançon gerne.
Und
vielleicht La Graffe, aber eben, das ist so die Richtung. Und auf dem Weg dorthin liegen ja noch viele andere Dinge, andere Spots.
Genau. Wir müssen auch arbeiten. Also ist jetzt kein reiner Urlaub. Aber ja, wir schauen mal, dass wir eine ganz gute Work-Ride-Balance hinbekommen.
Aber falls jemand heiße Tipps hat in der Gegend, in den französischen Alpen, Westalpen oder auch in der Schweiz, dann gerne eine Info hier an uns.
Genau.
Ja.
Ansonsten gibt es dann Infos von uns in der nächsten Podcast-Folge.
Ja, wir können
über
ja
die Westalpen.
Wir machen einfach ein Tauschgeschäft.
Genau. Dann würde ich sagen, wir packen jetzt.
Und dann?
Danke fürs Zuhören.
Geht's los.
Dann geht's los und wir hören uns nach dem Roadtrip wieder.
Genau. Bis dahin, gute Zeit und viel Spaß auf dem Bike und beim Campen.
Ciao, ciao.
Tschüss.